Also wenn du es richtig machst, ist Onboarding teuer. Das kostet richtig Geld.
Mit Sicherheit nicht jedes Mal da eine erfahrene ZFA stehen, die schon 20 Jahre in der Praxis hinter sich hat. Du hast junge Mädchen, junge Männer, die mit dem Job anfangen. Du hast Auszubildende, du hast Quereinsteiger, auf die man heute immer mehr zurückgreifen muss.
In einem komplett neuen Arbeitsumfeld performen sollen. Auch noch an einem lebenden Objekt. Also gerade auch jüngere und weniger erfahrene Kolleginnen, die sind mit Tränen dann nach Hause gegangen nach den ersten Tagen, weil das so eine Achterbahn. Finden, binden, bleiben. Ich denke immer an den Ring aus Herr der Ringe, ne? Ein Ring, sie zu binden und so weiter. Und dann rufe ich die Elvira an in der Praxis und sage, sag mal Elvira, wer hat assistiert? Und Elvira sagt, ja, das war die Sandra. Und die Sandra sagt, weiß ich nicht. Und selbst wenn nicht, dann blamieren wir uns hier tödlich. Aber das ist mir egal. Ich rede ja eh nur lieber über sowas.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen. Von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ja, wir haben schon losgelegt. Sorry, ihr Lieben. Vielleicht hört ihr leichtes Lachen, Kichern, weil irgendwie, es ist ja immer so, wenn Ela und ich uns treffen zum Podcast, so wie jetzt, zu Praxis einfach leichter führen. Und damit sage ich herzlich willkommen, ihr alle. Und hallo, meine liebe Ela, schön, dass du da bist.
Hallo, lieber Klaus.
Wir reden ja immer vorher schon so ein paar Minuten. Und zum Teil zeichnen wir das schon auf. Und manchmal nimmt der Sascha das auch mit rein ins Intro. Also heute hat er zumindest für einige Aussagen von uns Produktionsverbot. Wenn ihr wissen wollt, warum, schreibt mir mal, dann sage ich es euch. Ja, schön, dass du da bist, meine Liebe. Es ist jetzt, wo wir aufzeichnen, wir sind ja immer super transparent, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, warum wir manchmal über Dinge reden, die schon weit weg sind oder wie auch immer. Es ist Donnerstag, es ist der 9. Juli und diese Folge erscheint am Sonntag. Also wenn ihr das hört, ne, heute, haben wir ein paar Tage vorher aufgenommen. Und der Sonntag, liebe Ela, an dem diese Folge kommt, ist der Sonntag eine Woche vor dem Finale der Fußball-WM. Und deshalb werden wir auch gleich nochmal kurz über Fußball sprechen. Ich sage euch aber erstmal, worum es heute geht. Wir reden nämlich gleich über Onboarding, ein mega wichtiges Thema für alle, die Mitarbeiter mit Engagement gefunden haben. Und das Onboarding ist ja schon ein schöner Schritt, um die dann auch zu behalten, meine Liebe. Bevor wir zum Fußball kommen, ganz konkret, als ich dir gesagt habe, hey, wir reden über Onboarding, du hast ein kleines Skript bekommen, Thema mit hoher Relevanz für dich.
Mega, mega hohe Relevanz. Ne? Also finden, binden, bleiben. Ich denke immer an den Ring aus Herr der Ringe, ne? Ein Ring, sie zu binden und so weiter. Nein, es ist eins der wichtigsten Themen überhaupt im Moment. Und dieses Onboarding ist ja auch schon fast ein Buzzword. Aber über die Inhalte, um die es geht, da werden wir ja heute ein bisschen sprechen.
Da werden wir sprechen, aber ganz klar, wir haben in der letzten Folge schon mit Fußball begonnen und wir haben uns ja beide festgelegt auf Frankreich als Weltmeister. Beides ist, wir beide können noch recht behalten, hängt aber davon ab, wie das Spiel heute Abend ausgeht, denn heute spielt Frankreich gegen Marokko und da wir bis zu der Ausstrahlung dieser Folge noch ja mindestens über 3 Spiele sprechen können. Lass uns doch mal gerade überlegen. Ich habe hier mal so 3 Partien aufgeschrieben und Frankreich-Marokko können wir ja nur sagen, Frankreich gewinnt. Ne? Also wenn wir die Jungs ja als Weltmeister getippt haben, aber wird eine harte Kiste. Also Marokko ist jetzt nicht eine Truppe, wo man sagt, naja, die sind alles andere als drittklassig.
Auf jeden Fall sind sie das nicht. Ne? Also die haben vor allen Dingen auch einen ordentlichen Drive und die haben offensichtlich auch Bock. Und du weißt ja, wie das so ist, wie sich Underdogs in solchen Turnieren entwickeln können. Also Frankreich muss schon aufpassen, aber ich denke, dass sie es doch gewinnen werden. Also wenn du allein die individuelle Qualität der Spieler so vergleichst, bin ich da schon sehr bei Frankreich. Schauen wir mal.
Ja, ich denke auch. Aber Marokko, cooles Land, definitiv. Halbfinale bei der letzten WM, sind die dann nicht sogar Dritter geworden? Auf jeden Fall, so, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, sind sie aktueller U19-Weltmeister. Also das ist schon eine Nation mit echt guten Kickern. So, dann, also da legen wir uns fest, es wird eine enge Kiste, bin ich auch fest von überzeugt. Ich denke, dass das heute Abend länger geht in die Verlängerung. Aber Frankreich wird es machen. Sie haben es gegen Paraguay gezeigt. Ja, also gegen diese Nicht- und Anti-Fußballer, was ich jetzt nicht sage, weil die Deutschen da rausgehauen haben, sondern weil sie wirklich gegen Frankreich hammer asozialen Kick gespielt haben. Und das haben die ganz souverän gemacht, auch wenn es am Ende ein Elfer war, 1-0, aber sie haben es gewuppt. Dann haben wir Spanien gegen Belgien. Was ist denn da dein Tipp?
Ja, also da ich ja das Finale auf Frankreich gegen Spanien getippt habe, muss ja auch Spanien hier gewinnen, wobei aber nun Belgien ja diesen fantastischen Drive mitnimmt aus dem Sieg gegen die unbeliebteste Mannschaft auf dieser Welt, gegen die USA. Also wir waren ja alle Belgier. Ich habe so viele lustige Sachen gesehen in Social Media, bestimmte Memes und Tänze, die sie aufgeführt haben. Also es war wirklich, wirklich toll. Ich tippe tatsächlich, dass Spanien gewinnt und ich glaube aber nicht so deutlich. Auch das könnte relativ eng werden.
Dann gehe ich auch mal davon aus, dass ich hab bei sowas nie einen Plan. Aber wenn du das so sagst, dass auch der Turnierbaum es hergibt, dass die gegeneinander spielen, ne? Wird wohl
ich,
so
ja,
sein.
Gott. Ich gehe mal davon aus.
Gehen wir mal davon aus.
Selbst wenn nicht, ja, dann blamieren wir uns hier tödlich, aber das ist mir egal. Ich
ja,
rede ja eh
ey, das macht ja nichts.
Lieber
das macht ja
über
nichts,
sowas.
Ja, wir können uns bei Fußball auch super blamieren. Da habe ich überhaupt kein Thema mit. Ja, und du hast es ja gerade eben schon gesagt. Also ich war da auch sehr ambivalent bei dem Spiel der Belgier gegen die USA. Ich habe ganz klar für Belgien gehalten. Und also für die Jungs tut es mir so ein bisschen leid. Ich meine, wir haben ja auch einen Kicker aus Leverkusen dabei, den Marek Tillmann. Aber nachdem der Trainer sich so unfassbar darüber gefreut hat, dass sein gesperrter Spieler nach dem Trump-Infantino-Kumpel-Call wieder spielen durfte, der Trainer wohl gesagt hat, hey, fantastisch, habe ich auch gedacht. Ja, gut, okay, Jungs, hoffentlich weg damit. Mhm. Fand ich dann
also
auch
tatsächlich,
gut.
Also ja, tatsächlich, Klaus, spielt der Sieger aus Frankreich gegen Marokko gegen den Sieger aus Spanien gegen Belgien.
Gut, dann werden die beiden sehr wahrscheinlich nicht im Finale
spielen. Nicht im Finale spielen. Also wir können das jetzt hier mal komplett eine Rolle rückwärts. Die anderen beiden Finals sind dann Norwegen gegen England und dann Argentinien gegen die Schweiz. Also müssen wir uns jetzt mal ein bisschen.
Okay,
ne,
also Norwegen, England. Norwegen, England. Und Argentinien, Schweiz. Ey, ganz, meine Frau macht so ein Tippspiel. Ich hasse diese Tippspiele, macht da auch nie mit. Und jedes Mal sagt sie so, ey, was meinst du, wie geht es? Ey, ganz ehrlich, was soll ich dir dazu sagen? Also gerade jetzt Norwegen, England, Argentinien, Schweiz. Natürlich könnte man klassisch tippen. Also Norwegen, England spielen die beiden Tormaschinen gegeneinander. Und ich muss sagen, ich liebe Haaland. Ich finde
ja,
das so
super.
Unfassbar, wie dieser Junge mannschaftlich spielt, alles knipst, was geht. Und wenn der dann, wenn er getroffen hat, so völlig teilnahmslos, ohne Mimik, langsam losläuft und dann stiehlt sich dieses Lausbubenlächeln in sein Gesicht, wo du dann merkst, so jetzt geht er Richtung Fankurve, ich finde das großartig, aber für mich ist auch Kane einer der großartigsten Kicker, der auf dieser Welt Fußball spielt. Also sportlich überragend, fair, ein toller Mensch. Ich habe ihn leider nie erlebt, aber jeder, der ihn persönlich kennt, sagt, unfassbar cooler Typ. Also freue ich mich extrem auf das Spiel und sage dir, Norwegen wird es gewinnen und Argentinien wird in Chaka und Co. Endstation haben.
Also ich bin mir da nicht so sicher bei beiden Tipps, ehrlich gesagt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Wie gesagt, ich bin sehr für die Norweger, allein schon auch, weil ich immer so die Mannschaften mag, die dem Ganzen noch so eine andere Klangfarbe geben. Ne? Und ob das die Isländer waren mit ihrem Klatschen oder jetzt die Norweger mit ihrem Rudern, ich finde sowas immer mega, weil das bringt ja Leute einfach unfassbar zusammen.
Ja,
Tatsächlich ist die Mannschaft aber sehr um Haaland rumgebaut irgendwie. Ne? Und wenn es den Engländern gelingt, den kalt zu stellen, dann kommt da nicht mehr so arg viel. Ne?
Ja,
ich finde,
aber
bei den Engländern ist da noch so ein bisschen mehr in der Tüte.
Ja.
Und Argentinien gegen die Schweiz. Die Schweiz ist eine mega Wundertüte, so in letzter Zeit. Da ist alles möglich.
Ja, ich denke auch. Also vor allem eine Truppe, die unfassbar zusammenhält. Und man hat es jetzt gesehen. Also Argentinien ist definitiv defensiv extrem verwundbar. So, jetzt fehlt den Schweizern leider hier diese Freiburger Stürmer. Masambi, glaube ich. Also wenn wir hier Fehler machen, wir machen hier keinen Fußball-Podcast. Wir tun so, als hätten wir ein bisschen Plan, aber ist ja kein Fußball-Podcast.
Genau.
Ich hoffe, dass Ela vom Thema Onboarding in der Zahnarztpraxis mehr Plan hat. Aber jetzt haben wir ja den Turnierbaum mal schön gerichtet.
Definitiv.
Und wissen, Frankreich, Spanien wird es nicht sein. Also ich gehe auch davon aus. Also nein, Norwegen und Schweiz tippe ich, weil ich die gerne in der im Halbfinale sehen würde.
Ich habe auch noch einen anderen Grund. Ich möchte gerne, dass es ein europäisches Finale gibt. Einfach, um Donald Trump nochmal so richtig Europa ins Gesicht zu drücken.
Ja,
da habe ich
ja.
Bock drauf. Ein europäisches Finale, bitte. Mal zeigen, wo der Fußball herkommt und dass wir uns auch durch Quarterisierung und durch diesen ganzen Scheiß überhaupt nicht irritieren lassen. Der darf sich hinsetzen, der darf hingucken, darf ein bisschen lernen und gern abtreten.
Das soll er tun. Ich meine, ich glaube eh nicht, dass er auch nur 3 Fußballregeln in irgendeiner Form aufzählen kann. Aber das alles ist ja nicht unser Problem. Lustig wird es allerdings, wenn unsere Podcast-Folge, nämlich die Sonntag in einer Woche, ausgestrahlt wird, die nehmen wir nämlich 2 Tage vor dem Finale auf. Und dann können wir uns mal wunderbar drüber unterhalten, wie super wir getippt haben und wie dann letztendlich das Finale in Übersee wirklich aussieht. So, aber jetzt pass auf. Jetzt kommt die Überleitung aus der Hölle.
Okay, ich bin gespannt.
Denn auch der DFB, bei dem nicht ganz Tabula Rasa gemacht wurde.
Ich muss schon lachen.
Ja, wir gehen ja alle davon aus. Also Nagelsmann geht, Völler bleibt, sollen sie machen. Hätte ich nicht getan, aber gut, habe ich ja nicht zu entscheiden. Ich habe mir gedacht, so nutzt die Chance und macht jetzt mal richtig was Neues. Egal, aber so, ein Neuer kommt. Und wir gehen alle davon aus, dass der liebe Kollege Jürgen Klopp demnächst ongeboardet wird als neuer Nationaltrainer von Deutschland.
Ja, das ist wirklich eine Überleitung auf die Hölle.
Ja. Aber das macht ja nichts. Wir stehen hier auch gelegentlich für Unterhaltung und so. Also, wir haben es jetzt geschafft, knapp 13 Minuten über Fußball zu reden. Das werdet ihr jetzt noch maximal 2-mal erleben und dann ist die WM auch zu Ende. Aber vielleicht habt ihr ja Lust und sagt, ey, das ist doch ganz interessant und ganz lustig, wie ihr das macht. Denn irgendwann beginnt ja auch die Bundesliga und die Zweitligasaison wieder.
Ja,
und
eure
Mädels von Hannover 96 spielen. Und dann haben wir genug Gelegenheit, uns gerne auch immer mal wieder über Fußball zu unterhalten. Vielleicht machen wir das einfach. Ne? Ist ja ein Herzensthema von uns, ist unser Podcast. Wir können eh machen, was wir wollen. Also wenn ihr Lust auf Fuppes habt, dann schreibt uns das gerne. Dann nehmen wir das ein bisschen mit rein. Wenn ihr keine Lust dazu habt, werden wir es ja wahrscheinlich trotzdem machen, Leda, oder? Immer mal wieder, wenn es uns einfällt.
Sowieso. Ja, sowieso.
Oder wenn es zum Thema passt. Ne?
Ja, das tut es ja dauernd. Darauf wollte ich gerade hinaus. Es gibt so viele Parallelen zu Teamstrukturen, zu Führungsstrukturen, zu Entwicklungs-, Evolutionsstrukturen im Bereich Fußball und im Bereich Praxisführung, dass man das eigentlich gar nicht am Wegesrand liegen lassen kann, wenn man drüber stolpert.
Vielleicht werden wir das ja sogar etablieren und sagen, Praxis einfach leichter führen, vom Platz in die Zahnarztpraxis. Und wir werden immer mal wieder gucken, wo passt das Thema. Ne? Also,
auch gerne mal eine Trillerpfeife.
Warum auch nicht? Ne? Und auch heute haben wir, na ganz klar, eine Parallele, auch in Fußballmannschaften, egal in welcher Liga die spielen, werden Spieler unter Vertrag genommen, kommen neue Spieler und Spielerinnen, wechseln den Verein. Und auch bei denen, Ela, ist es doch sicherlich so, je besser sie ankommen, je besser sie sich aufgehoben fühlen, je klarer ihre Rolle ist, die sie in Zukunft spielen, umso eher gehören sie doch schon zum Team. Und damit sind wir mittendrin, oder?
So sieht's aus.
Onboarding heißt, Menschen willkommen zu heißen, zu sagen, was erwarten wir von dir, ihnen klarzumachen, was hast du in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer, zu tun. Ja, und darüber werden wir heute reden, sodass ihr mal mitnehmen könnt, was heißt das denn? Onboarding, warum scheitern teilweise Praxen gerade in dieser Phase? Wir reden dann vielleicht auch am Ende mal über so ein paar konkrete Schritte, wie man Onboarding umsetzen kann. Denn eins wissen wir, also es gibt da auch eine Menge Studien zu, wie immer kriegt ihr die auch in die Shownotes gepackt. Ne? Also da sind dann so Zahlen drin, wie eine Studie von 2023, fand ich ganz spannend. 36% der Mitarbeiter erhalten Kündigungen noch vor dem ersten Arbeitstag. Ich muss aber da mal genau reingucken, worum es da ging. Das ist eine Studie von Haufe. Die hat mir jemand hier reingespült, meine KI, und sagt, guck dir die mal später an. Ich werde es euch in die Shownotes packen. Aber klar ist, gerade in dieser Anfangszeit passieren viele Dinge, die dafür sorgen, dass Menschen sehr schnell wieder kündigen. Wie empfindest du das aus Sicht der Zahnarztpraxen? Wird dir das oft wiedergespiegelt, dass die dir sagen, die waren kaum hier und schon sind sie wieder weg? Und schuld sind ja sehr wahrscheinlich die dann gegangen sind, oder?
Ja, das ist so das allgemeine Narrativ, was oft erzählt wird. Man darf ja nicht vergessen, dass wir momentan alle richtig unter Druck stehen in den Praxen, sowieso im gesamten Gesundheitssystem. Ne? Also Fachkräftemangel ist ja so ein Wort, was ganz viele stets und ständig in den Mund nehmen. Aber wir haben das in den Praxen, gerade bei Zahnärzten und Zahnärztinnen, ja wirklich. Einfach, weil wir einen viel höheren Personalschlüssel haben, als das andere Arztgruppen haben. Wir brauchen in der Zahnarztpraxis immer jemanden, der assistiert. Selbst wenn es immer wieder mal so Ausflüge gibt in Richtung, du kannst auch dies, das alleine arbeiten, brauchst du Menschen, die dir assistieren. Also du sitzt also quasi den ganzen Tag Knie an Knie mit deiner Assistenz. Und daraus entsteht natürlich ein Druck, wenn du diese Assistenzkräfte nicht hast. Das sind ja so für den Kernprozess zunächst, um ihn einfach ausführen zu können, ja die wichtigsten. Und da dieser Druck da auf dem Kessel ist, ist häufig auch die Zeit, die du bräuchtest, um jemanden wirklich vernünftig onzuboarden, in der Wahrnehmung der Praxisinhaber nicht da. Das heißt, viele denken, das muss jetzt hier weitergehen. Ich habe Patienten zu versorgen. Ich brauche jemanden, der sofort mit an den Stuhl kommt, der sofort einspringt. Und du hast so jemanden sofort ruckzuck im Tagesgeschäft drin. Das muss auch nicht immer schlecht sein, solange du halt bestimmte Parameter, bestimmte Dinge rechts und links zur Orientierung halt berücksichtigst. Aber meistens ist es das sogenannte kalte Wasser, das Eiswürfelwasser, wo die Mädels dann reingeschmissen werden und wo sie dann vom ersten Tag an unter der Lupe in einem komplett neuen Arbeitsumfeld performen sollen. Auch noch an einem lebenden Objekt. Das ist gar nicht mal so einfach, ne? Weil man will ja auch nichts verkehrt machen und man kennt sich ja noch nicht aus, man weiß nicht, wo die Dinge liegen. Das ist so die eine Variante, ne? Die andere Variante ist, dass es Leute zu gut meinen und das Onboarding dauert ewig und Menschen gucken tagelang zu und verlieren die Lust auf dem Wege. Das kann auch sein, ne? Klassische Über- und Unterforderung.
Wie würde denn aus deiner Sicht so ein klassischer erster Arbeitstag aussehen in der Zahnarztpraxis, wenn jemand kommt und es ist wirklich kein Onboarding da? Kommt an, weiß, okay, heute ist mein erster Arbeitstag und hat das Gefühl, auf mich wartet hier irgendwie keiner? Oder wie stellt sich das da? So wie du gerade gesagt hast, schön, dass du da bist, hier ist dein Kittel, fang mal an. Also so fängt ja eigentlich heute keiner mehr an,
tatsächlich,
oder?
Tatsächlich, doch, echt? Tatsächlich ist das, ja. Also wenn du eine große Praxis hast mit 50, 80 Patienten pro Tag, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe das schon wirklich oft erlebt. Also der Klassiker jetzt negativ Beispiel ist, dass es eine kurze Praxisführung beim Vorstellungsgespräch gab, dass dann innerhalb kürzester Zeit ein vielleicht pekuniär ausgerichtetes Modell entwickelt wurde, wo jemand dann unterschreibt, weil es erstmal nach viel Geld aussieht, was auch nicht verkehrt ist. Ich bin da großer Fan von. Und dann war es das bis zum ersten Arbeitstag. Und dann kommt jemand und kommt morgens. Manchmal ist es tatsächlich so, dass der reinkommt an Empfang. Und wenn man Glück hat, weiß der Empfang, dass sie kommt. Aber andere Kollegen wissen da noch nichts von, dass die kommt. Und dann wird sie in den Sozialraum geführt. Dann kriegt sie ihren Spind zugeteilt, ihre Arbeitsklamotten ausgehändigt und dann geht's los.
Also eigentlich
das
eher
ist
so
wie es häufig vorkommt.
Ja, das, wenn ich mir das so vorstelle, da kommt jemand und du gehst an dem ersten Arbeitstag nach Hause und denkst so für dich, naja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, eher zu stören als Teil des Teams zu sein, weil keiner irgendwas mit mir anfangen konnte. Aber also ganz ehrlich, das klingt für mich so, als würde jemand zu seinem Arbeitgeber kommen, seinen neuen Arbeitgeber, in eine Zahnarztpraxis und niemand weiß, dass da einer anfängt. Also das ist ja eigentlich nicht vorstellbar, oder? Also jetzt ich stelle mir da so ganz naiv das doch vor, dass zumindest das Team weiß, da kommt jemand, welche Rolle soll der oder die spielen? So wie du das jetzt gerade schilderst, jetzt mal Hand aufs Herz, war das jetzt ein überzogenes Extrembeispiel?
Nein.
Okay.
Also es in der Regel ist es so, dass der engere Kern in so einer Praxis das schon weiß, dass jemand Neues kommt. Aber es gibt immer, also was heißt immer, aber es gibt häufig in solchen Konstrukten Menschen an der Peripherie, Auszubildende, Sterilgutassistenten, Leute, die nicht immer da sind, DHs, die nicht wissen, dass eine neue Assistenzkollegin kommt. Das kommt tatsächlich vor. Und es ist das Problem, was ich eben schon eingangs sagte, ist der Zeitdruck und der Druck, der da auf dem Kessel herrscht. Weil was eigentlich passieren müsste, ist ja ein Slowdown, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt. Also sowohl der Arbeitgeber als auch die Schlüsselmitarbeiterin, die es hoffentlich gibt, die zuständig ist für den oder die Neue, müssen ein bisschen Tempo rausnehmen und die neue Kollegin da abholen, wo sie gerade ist und ins Team überführen. Sie vertraut machen mit den täglichen Sachen, die man so macht und so weiter und so fort. Aber häufig ist es so, dass der Arbeitgeber bis auf ein paar Begrüßungsfloskeln dann mit dem weiteren Onboarding gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern die Kollegin wird im Idealfall an eine Mitarbeitende abgegeben, die dann die Einarbeitung übernimmt. Aber in so einem Bereich kannst du niemanden im Bereich Wertespektrum abholen.
Aber wenn ich mir das anhöre, dann ist ja das Kind eigentlich schon in diesen berühmten Brunnen geplumpst, bevor es überhaupt losgelegt hat. Und die Fehler sind ja dann schon im System, die passieren ja vorher. Das heißt ja letztendlich, es ist einfach kein Plan da. Also es ist überhaupt nicht in irgendeiner Form dokumentiert, was passiert in meiner Praxis, wenn ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin kommt. Denn dieses ganze Thema beginnt ja normalerweise schon viel früher. Wir reden jetzt über Onboarding, aber eigentlich ist ja die wichtige Phase oder eine der wichtigsten Phasen, damit man sich gut fühlt, damit man gut ankommt, ist ja schon das Preboarding. Also alles das, was passiert in dieser Zeit vom Vertragsabschluss bis zum ersten Tag. Das ist ja nicht immer gestern Vertrag, heute fängst du an. Manchmal liegen da ja Wochen, Monate dazwischen und in der Zeit kann man doch eine Menge schon tun, oder?
Ich finde, dass gerade diese Zeit total verschenkt wird. In den seltensten Fällen, also mittlerweile gibt es Praxen, die haben Onboarding-Leitfäden, die haben Begrüßungsdokumente und so weiter. Ich will gar nicht sagen, dass alle so sind, ne? Aber es ist noch ein erschreckend großer Teil. Aber diese Zeit zwischen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn, die kann man super sinnvoll, kann man die füllen. Man kann den Menschen die Praxis nahe bringen. Ich bin großer Freund von Stellenbeschreibungen. Da stehen dann nämlich schon mal die Aufgaben drin, die jemand durchzuführen hat. Also Stellenbeschreibung im Sinne von die Do's und die Don'ts. Ich finde es super, wenn man den Kollegen schon ein Leitbild aushändigt, wenn man eins hat in der Praxis. Ne? So arbeiten wir, so gehen wir miteinander um, so repräsentieren wir uns nach außen, so gehen wir mit den Patienten um. Das sind unsere Do's, das sind unsere Don'ts. Und das kann man alles in dieser Zeit dem neuen Mitarbeiter schon zur Verfügung stellen. Man kann das auch noch weiter spezifizieren, kann sagen, pass auf, wir arbeiten in der Praxis mit dem und dem und dem System. Wir schicken Ihnen per E-Mail schon mal Demo-Versionen von, weiß ich nicht, unserem QM-Programm, unserem Personalmanagement-Tool, je nachdem, was es für eine Stelle ist. Wir freuen uns, wenn Sie sich vorher damit schon beschäftigen wollen. Wenn nicht, zeigen wir es Ihnen hier auch und so weiter. Man darf die Leute ja nicht bedrängen, ist ja logisch. Die sind ja oft dann auch noch woanders in Lohn und Brot. Aber das Ganze macht natürlich dann einen sehr kompetenten und sehr durchdachten Eindruck auch. Wenn ich meine Mitarbeitenden schon vorher genau erkläre, wo ihr Platz und ihre Rolle in meinem Konstrukt ist.
Wenn eine Praxis ernsthaft, und dazu sind sie ja nun verpflichtet, QM betreibt, dann sollten doch solche Stellenbeschreibungen, klare Vorgaben, welche Rolle in welcher Praxis wie auszufüllen ist, definitiv schon mal da sein und schriftlich dokumentiert sein. Also kann das ja schon mal eigentlich kein großer Hindernisgrund sein. Fehlt dann generell vielleicht auch im QM dieser Prozess neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin? Was passiert wann?
Auf jeden Fall. Also es fehlt sowohl die inhaltliche Struktur, also die Vorgehensweise. Wie mache ich das inhaltlich? Also wie gehe ich vor mit Vertrag? Also es fängt ja schon vorher an beim Bewerbungsgespräch, wie ich dann mit den neuen Kollegen, die ich gerne haben möchte, spreche über die Vertragsabwicklung, über sämtliche anderen Formulare, die es gibt. Und dann geht es weiter Richtung interne Formulare. Was machen wir wann? Wie ist unser Terminbuch strukturiert? Wann sind die Teamsitzungen? Und all diese Dinge sind in den meisten QMs hinterlegt. Aber was wir ja auch wissen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wir haben ja so viele Sleeping QMs, ne? Also so schlafende QMs, die in irgendwelchen Ordnern sich so einer mehr oder weniger friedlichen Hibernation hingeben und nur da sind, dass man sie im Falle eines Falles aus dem Regal ziehen kann, um es irgendeiner Behörde zu zeigen. Ne? Aber viele nutzen halt die Möglichkeiten eines lebenden QMs nicht und empfinden das nur als Belastung. Dabei ist genau das eine der Megafunktionen vom QM. Also wir haben das bei uns in der Firma so, dass in unserem Onboarding-Leitfaden sogar sämtliche Kontaktdaten drinstehen und Anweisungen, aber auch Zuständigkeiten. Also sowas wie, wenn dein Laptop nicht funktioniert, wende dich bitte an ITler Nummer sowieso. Hm. Für deine Zeiterfassung nutzen wir das und das Programm und dann sind da Screenshots drin, wie das funktionieren soll und so. Ne? Und das kannst du auch in einer ganz normalen Zahnarztpraxis machen, indem es zum Arbeitsvertrag, sobald er unterschrieben ist, bereits solche Unterlagen gibt. Ich finde das super beeindruckend, wenn es so ist. Und die Wirkung ist 1000-mal besser als so ein Blumenstrauß zur Begrüßung. Obwohl das auch schön ist.
Ach, der Blumenstrauß ist aber doch auch eine Form von Wertschätzung. Schön, oder? Natürlich. Und nicht nur das. Ne? Also wir haben ja gerade eben über so diese Pre-Boarding-Phase gesprochen. Auch da kann man ja, jetzt spricht so ein bisschen der Marketer natürlich aus mir, da muss man sich ja auch mal Gedanken machen. Hey, pass mal auf, hat in der Zeit vielleicht die neue Mitarbeiterin Geburtstag? Kriegen die standardmäßig von uns in der Zeit ein Begrüßungspaket geschickt mit ihrem Kasak, mit einer Tasse, mit ihrem Namen? Ich spinne jetzt darum, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und ich denke, das sind so diese kleinen Gesten, die natürlich am Ende nicht dafür sorgen, dass jemand sagt, boah, wie cool, den Arbeitgeber werde ich niemals wechseln. Aber sie geben ja schon ein gutes Gefühl. Und bevor wir jetzt mal gleich über Lösungen und so sprechen, wie man das alles machen kann, lass uns da gerne nochmal diesen kleinen Schritt zurückgehen. Was macht das? Du hast es eben immer mal wieder angedeutet, aber was macht das mit jemandem, der in die Praxis kommt und das Gefühl hat, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin. Wir übertreiben so ein bisschen. Es wird sicherlich auch mal immer wieder Zwischentöne geben. Aber so wie du es eben geschildert hast, anzukommen und keiner kümmert sich, natürlich wird das passieren. Was macht das? Das ist ja ein erster Eindruck, den man fast nicht mehr revidieren kann.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Ja, das ist schon so. Man kann den noch ein bisschen korrigieren, weil die ZFAs sind ja nicht aus Zucker. Im Gegenteil, das sind ja sehr, sehr leistungsfähige Frauen und Männer, die da wirklich einen mega Job machen. Und die kennen das. Also die wissen ja, wie es ist, unter Druck den ganzen Tag am Patienten zu arbeiten. Das heißt, es gibt schon so einen gewissen Kredit. Wenn man in eine Praxis neu kommt und man sieht, der Papst boxt da gerade, ne, da geht es drunter und drüber. Und das liegt an bestimmten Situationen, die vielleicht patientenindiziert sind. Ne, da ist halt irgendjemand Schwieriges, ist was schiefgegangen, es ist gerade eine krasse Situation. Dann legt man einfach die Ohren an und dann zieht man durch. Aber wenn sich das jeden Tag wiederholt in der Anfangsphase, dann entsteht natürlich der Eindruck von totalem Chaos, Haltlosigkeit und das führt natürlich zu einer Verunsicherung und dann denkt man sich auch, oh Gott, ey, Regen, komme ich vom Regen in die Traufe? Will ich mir das jetzt schon wieder antun? Eigentlich habe ich doch nach was gesucht, was mehr Struktur halt, weil das ist ja auch das haben wir auch in anderen Podcasts schon besprochen, Klaus, das ist ja das, was Sie alle suchen heutzutage. Ordnung und Struktur und Sicherheit im Arbeitsplatz. Also genau zu wissen, was habe ich wann zu tun und was mache ich. Und das brauche ich auch, insbesondere dann, wenn ich mit Menschen arbeite, dann brauche ich ein Podest, eine Plattform, auf der ich weiß, hier ist meine sichere Ordnung, meine sichere Struktur. Weil den Rest der Zeit in der Interaktion mit den Patienten und den Chefs und den Chefinnen improvisiere ich ja. Ich muss mich ja flexibelst jedem Menschen wieder anpassen. Also
ja, und die Erfahrenen
Gerüst,
können
wo
das
ich wieder
ja,
zurückkehren ne? kann. Ja, die können das, aber das ist so anstrengend. Das
ja, und nicht
so
nur das,
aus.
Ela. Wenn du jetzt Menschen hast, die du sie gerade geschildert hast, die ein bisschen hart im Nehmen sind, weil sie Erfahrungen haben, weil sie wissen, ja, das kenne ich ja, die wissen ja auch, wie es dann weitergeht, also im negativen Sinne. Die schalten ja dann ganz schnell in und sagen, ach, nicht schon wieder, ich dachte, hier wäre es anders. Ja, dann genau. Hast du da natürlich auch ein Problem. Aber du hast ja heutzutage mit Sicherheit nicht jedes Mal da eine erfahrene ZFA stehen, die schon 20 Jahre in der Praxis hinter sich hat. Du hast junge Mädchen, junge Männer, die mit dem Job anfangen. Du hast Auszubildende, du hast Quereinsteiger, auf die man heute immer mehr zurückgreifen muss und gerne auch sollte in der Zeit, wo man jetzt nicht zwingend an jeder Ecke eine neue Mitarbeiterin stehen hat. Für diese Menschen ist doch das Thema noch viel, viel wichtiger und sensibler, da mit einem guten Gefühl einzusteigen, weil logischerweise, also behaupte ich jetzt mal, mehr Verunsicherung geht doch nicht, wenn du in einem fachfremden Job neu beginnst und dann wirst du nicht an die Hand genommen. Also da steht ja der Abschied schon im Raum, bevor du angefangen hast.
So, ja. Also sehe ich ganz genauso. Das führt halt auch wirklich zu Verunsicherungen. Und ich habe das auch schon oft erlebt, dass solche, also gerade auch jüngere und weniger erfahrene Kolleginnen, die sind mit Tränen dann nach Hause gegangen nach den ersten Tagen, weil das so eine Achterbahnfahrt dann ist. Ne? Weil sie die Menschen noch nicht kennen, mit denen sie arbeiten, weil sie die auch noch nicht lesen können. Ne? Also wenn ich 5 Jahre mit jemandem zusammenarbeite und der hat mal wirklich einen Kacktag, dann weiß ich, okay, übermorgen ist wieder gut. Ich sitze das jetzt einfach mal aus, sie rappelt sich wieder. Eigentlich habe ich sie ja lieb. Ne? Aber wenn du die Leute noch nicht kennst, dann weißt du gar nicht, wo du stehst. Und dann gibt es so einen Cocktail aus Gefühlen, aus Zurückweisungsgefühle, auch Scham, weil man was nicht kann, weil man nicht performen kann. Und das löst dann ja auch körperlich was aus. Du willst diese Situation verlassen, du möchtest weg. Und dann bist du dann nicht mehr abends zu Hause rational und sagst ja, okay, die waren alle heute so gestresst, weil da war das und das und der Chef hat sich jetzt für mich auch keine Zeit genommen, weil der so anstrengend war. Das denkst du dir dann nicht. Du denkst dir einfach nur, boah, das war so fürchterlich heute, ich will dem entkommen. Und dann kündigst du relativ zügig wieder. Und ganz, ganz viele Menschen kündigen innerhalb der Probezeit.
Ja,
da haben wir
also
sehr, sehr viele.
Es wird auch immer mehr. Also die Prozentzahl der Menschen, die in der Probezeit kündigen, werden immer mehr. Könnt ihr dann gerne auch mal nachlesen. Auch dazu packe ich euch eine Studie in die Shownotes. Und du hast jetzt gerade über die Menschen gesprochen, die dann direkt konkret betroffen sind, die dann sagen, okay, nee, ja, danke für die Probezeit, aber die brauchen wir gar nicht. Das macht ja auch was mit dem gesamten Team. Wie wirkt sich das denn auf so ein Team aus? Da kommt jemand, die freuen sich, hoffe ich, endlich ist jemand da, wir werden entlastet, wir haben darauf, haben uns gefreut und dann so nach 3 Wochen kommt Chef, kommt Chefin. Ja, also die Elvira, die ist jetzt wieder weg. Das muss ja mega frustrierend sein, weil die gerade sagen, ach Gott, das war doch die mich jetzt entlasten sollte. Ich hatte mich so drauf gefreut, jetzt endlich wieder den Freitag frei zu haben, wie sonst immer. Das ist ja eine Kaskade, da geht es ja nicht nur um die eine Mitarbeiterin, den einen Mitarbeiter.
Nee, also es hängt immer so ein bisschen von der Praxis auch ab. Ne? Es gibt Praxen, die haben interessanterweise ein Stammteam, so 1, 2, 3 Leute, die schon lange da sind, die vielleicht auch mit der Inhaberin oder dem Inhaber gewachsen sind, älter geworden sind, die einfach aus einer bestimmten Beziehungsloyalität her bleiben. Und dann gibt es die Satelliten, die kommen und gehen und kommen und gehen. Und häufig führt das bei denen, die quasi die Stellung halten, zu so einem resignativen Gefühl, was unglücklicherweise dann auch oft schon während des Onboardings gespiegelt wird. So nach dem Motto, ja, herzlich willkommen, du wirst schon sehen, wie es dir hier geht, so ungefähr. Weißt du, wie ich es meine? Das kommt tatsächlich auch ab und an mal vor. Und ich muss sagen, ich bin da auch nicht frei von, weil wir haben ja nun auch viele Kunden, wo wir unterstützen. Und bei manchen ist eben halt auch die Struktur dann immer noch nicht so gut, weil die in großem Druck arbeiten. Und dann sehen wir auch sehr viele Mitarbeitende kommen und gehen. Und häufig können wir schon eher abschätzen, ob der eine bleibt oder nicht, weil wir ja dann auch sehen können an der Art und Weise, wie jemand zum Beispiel einträgt und dokumentiert, ist der dabei oder ist der schon im Kopf ganz woanders.
Ja, ich wollte mit dem Einwurf vor allem auch nochmal klar machen, wie wichtig dieses Thema, jemanden früh ins Team zu holen, dass er sie bleibt, dass da eine Beziehung aufgebaut wird. Da geht es ja nicht nur um diese eine Mitarbeiterin, diesen einen Mitarbeiter und zu sagen, okay, er hat es geschafft, er bleibt jetzt. Da hängt ja eine Menge mehr dran, wenn so jemand nach so kurzer Zeit geht. Es spricht sich rum, es gibt Unruhe. Deshalb finde ich es unglaublich wichtig, nochmal klar zu machen, welche Bedeutung so ein Pre-Boarding, Onboarding-Prozess für die gesamte Teamgesundheit und die Entwicklung eines Teams hat.
Ja. Ist ja auch unheimlich teuer. Also wenn du es richtig machst, ist Onboarding teuer.
Ja.
Das kostet richtig Geld, weil als Arbeitgeber musst du dir erstmal Zeit nehmen. Du musst dir Zeit nehmen und musst die neue Mitarbeitende in Empfang nehmen. Das kannst du nicht delegieren, weil du musst ihr ja sofort mitteilen, menschlich, zwischenmenschlich, wie dein Führungsstil ist. Du musst da ja von Anfang an für Klarheit sorgen. Du musst im Team für Klarheit sorgen, dass diese Mitarbeitende, die jetzt kommt, hochwillkommen ist und eine wertvolle Unterstützung und musst von Anfang an halt schauen, wie du deine unterschiedlichen Persönlichkeiten auf die Neuigkeiten einstimmst. Da gibt es immer welche, die fahren ihre Ellenbogen aus, da gibt es immer welche, die blockieren erstmal, die teilen ihr Wissen nicht, weil sie erstmal gucken wollen, wie ist die, nimmt die mir was weg oder wird der über mir angesiedelt. Da gibt es ganz viele Strukturen. Das heißt, ich muss als Arbeitgeber schon mal proaktiv diesen Onboarding-Prozess nach meinem Führungsstil, mit meiner Klarheit und mit meinen Werten einleiten. Und wenn du dir da nicht die Zeit für nimmst, in den ersten Wochen auch immer wieder mit dieser Mitarbeiterin ins Gespräch zu gehen, nicht nur da, wo die Bohrer liegen sollen, sondern warum man so behandelt, wie man behandelt, wo der Sinn dahinter ist, wie wir mit den Patienten umgehen und so weiter. Und wenn du es nicht vorlebst in der Zeit, hast du da schon ziemlich verloren, weil das kannst du nicht delegieren. Du kannst deine Persönlichkeit nicht delegieren. Und dann ist es wichtig, dass du einen Co-Piloten oder eine Co-Pilotin hast, die damit beauftragt ist, die ganzen Prozesse, die ja der Arbeitgeber nicht jetzt begleiten muss, weil der ist ja mit Bohren beschäftigt, hoffentlich. Alles andere, Positionierung im Team, die Do's und Don'ts, die Pausenzeiten, wie man sich beim Betriebsausflug verhält, einarbeiten in die Praxissoftware, wenn man die noch nicht kennt oder so. Das sind alles delegierbare Dinge. Dafür sollte es Pläne geben. Ne, wenn jemand kommt, der neu anfängt, der eine super gute Assistenz ist, aber das Programm nicht kennt, mit der sie arbeiten muss jetzt, dann geht es erstmal los mit einfachen Funktionen. Und dann kommt Schritt für Schritt immer was dazu. Und dafür muss es Pläne geben. Wenn nicht, ist das Überforderung. Und häufig haben wir dann ja die Blockade, ne? Also eine Blockadesituation.
Ja, was sind so aus deiner Sicht die Mindeststandards? Also wo du sagst, okay, vielleicht hat nicht jeder ein HR-QM mega aufgebaut, aber zumindest Standards, die vorhanden sind, die jede Praxis einfach haben muss, bevor eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter den ersten Arbeitstag beginnt.
Also vernünftiger Arbeitsvertrag, ne? Also nicht einfach nur irgendwo die Kammerversion von 1998, die noch in irgendeinem Word-Dokument rumdümpelt, da mal eben kurz handschriftlich mit dem Namen überschreiben, bitte nicht, sondern einen vernünftigen Arbeitsvertrag, in dem die Dinge, die der Arbeitgeber liefert, auch festgehalten sind. Weil heutzutage einfach nur so 0-15-Ding, damit eine Unterschrift da ist und dann sagen, ja, und bei uns gibt es noch das und noch das, da kannst du dich drauf verlassen. Damit holst du heute niemanden mehr hinterm Ofen vor. Das muss da schon drinstehen. Ne? Also möglichst gute Strukturen dort schon festlegen.
Ja, du darfst sofort weitererzählen, was sonst noch alles nötig ist. Aber jetzt, wo du das sagst mit dem Arbeitsvertrag, da gehen viele sehr lapidar mit um. Die sagen, naja, diesen Arbeitsvertrag wird unterschrieben. Da kann man eine Menge falsch machen. Man kann aber auch mit so einem Arbeitsvertrag schon eine Menge im Vorfeld richtig machen. Und wenn ihr da mal ein bisschen mehr drüber wissen wollt, ich habe jetzt die Folge nicht im Kopf, aber in punktuell unserem Praxismarketing-Podcast habe ich dazu mal eine Folge mit der Nadine Ettling von Lück und Petzold gemacht, mit der Anwältin. Das war sehr spannend, wo wir wirklich so das Thema beleuchtet haben, so einen Arbeitsvertrag schon als erste Bindungsmaßnahme, weil der einfach schon ein gutes, sicheres Gefühl gibt und natürlich für beide Seiten. Ne? Also, also das ist schon mal definitiv Schritt eins. Ja? Und wie geht es dann weiter? Was ist der Rest, wo du sagst, komm, das braucht ihr?
Ja, also ich finde, dass man in diesen Dingen, in diesen Bereichen, wenn man dort ist, Onboarding, Preboarding, immer schon auch vorhalten sollte, wie andere Dinge in der Praxis geregelt werden. Dass man zum Beispiel sagt, angenommen, man stellt eine DH ein und hat noch eine ZMP, dass man sagt, ihr lieben Mädels, ihr könnt nicht gleichzeitig Urlaub haben. Das sind Dinge, die klärt man vorher.
Ne, dass aber man schriftlich, sagt, okay, oder? Ja, das hält man schriftlich fest, dass jeder das weiß und das steht da.
Ja. Genau, dass ich auch als Arbeitgeber den proaktiv den Mitarbeitenden erkläre, pass auf, bei uns gibt es 30 Tage Urlaub, bei Vollzeitbeschäftigung halt, ne, dann sind es 6 Wochen roundabout. Wir schenken immer die Zeit zwischen den Jahren, man kann sowas ja auch schreiben oder sagen, wie man das halt möchte, ne? Sehr individuell. Und dann muss man oder sollte man dem Mitarbeitenden halt auch sagen, okay, von diesen 6 Wochen richten sich, vier Siebtel nach den Belangen des Arbeitgebers und den Rest darfst du selbst bestimmen. Weil das ist geltendes Recht. Und diese Dinge muss man aktiv kommunizieren. Ich finde, du machst dich als Arbeitgeber umso glaubwürdiger, umso mehr du dich selber auf dem Boden dieser Dinge ansiedelst. Weil wenn du mal in Social Media guckst, immer so zur Urlaubszeit geht es wieder los. Wir können nur Urlaub nehmen, wenn die Praxis auch zu hat. Und nee, das ist einfach nicht wahr. Es stimmt halt nicht. Aber wenn man das von Anfang an klärt, ist es für beide Seiten einfach safe. Und es gibt nicht immer dieses Gerede, wo sich Dinge dann so eskalieren. Ne? Das ist immer ganz, ganz fürchterlich. Das würde ich klären. Ich bin ein Riesenfan von Stellenbeschreibungen. Stellenbeschreibungen, wo genau drinsteht, was hast du zu tun. Was hast du zu tun? Wer ist deine Vertretung? Für wen musst du einspringen, wenn er krank ist? Wie verhält man sich, wenn die Schule ausfällt bei einem Azubi? Auch sowas halte ich fest, dass man dann nicht erst wieder nach Hause fährt und nach 3 Stunden sagt, ja, Schule ist aus, sondern dass das alles klar ist. Ne? Da kannst du sehr viel Streit und sehr viel Missverständnisse, die falsch ausgelegt werden, im Vorfeld schon vermeiden. Ich würde immer eine Prämienregelung schriftlich festhalten, die Überstundenregelung. Was sind Überstunden? Wann werden die gemacht? Wir haben eine elektronische Zeiterfassung mittlerweile verpflichtend. Es gibt solche und solche Überstunden. Ich bin auch Arbeitgeberin, mich regen auch manche auf. Überstunden sind immer dann Überstunden, wenn sie angeordnet sind vom Arbeitgeber. In Zahnarztpraxen kannst du davon ausgehen, wenn jemand länger bleibt, weil ein Patient länger bleibt, ist eine angeordnete Überstunde, logisch, ne? Ist natürlich dann abrechenbar. Aber wenn einfach jemand dann noch 40 Minuten sitzt und klönt und sich danach erst auslockt, ist es eben keine. Solche Dinge müssen festgehalten werden. Von Anfang an.
Damit auch jeder weiß, worum es geht. Ne? Ja, ja.
Ja, ja, du hast sonst nur die ganze Zeit Nicklichkeiten.
Ja, das sind ja auch diese Leitplanken, von denen wir immer reden. Die geben am Ende ja Sicherheit, weil man einfach weiß, wo ist erwünschtes Verhalten und wo muss ich dann selber auch einfach klarkommen und sagen, okay, wenn ich dann jetzt eben einfach 2 Stunden da rumsitze, dann kann ich nicht sagen, oh, Überstunden, Chef, ich kriege da 3,50 Euro mehr.
Ja. Ja, ich mag auch unheimlich gerne mit Zielvereinbarungen arbeiten. Also wenn jemand Neues eingestellt wird und derjenige hat sich jetzt zum Beispiel sehr stark positioniert in Richtung Leistungsfähigkeit. Der hat gesagt, okay, ich bin richtig gut, ich habe diese und jede Qualifikation, ich will aber diesen Stundenlohn haben. Dann würde ich nie mich zurücklehnen und sagen, ja, Mensch, okay, zahle ich dir nicht oder zahle ich dir? Also das ist mir zu schwarz-weiß. Ich würde immer sagen, das hört sich toll an, das Potenzial, was du schilderst. In unserem Kontext brauchen wir vielleicht nicht alles davon oder einiges, aber wir bräuchten das und das. Und in der Probezeit biete ich dir folgenden Stundenlohn an und vereinbare eine Zielvereinbarung in 3, 6, 9, 12 Monaten, je nachdem, wie umfassend das ist. In dieser Zeit muss erreicht werden die Beherrschung von, weiß ich nicht, ein anderes Computerprogramm oder noch ein anderer Abrechnungsweg. Es gibt so viele Dinge, aber da arbeite ich auch sehr gerne mit. Genauso halte ich fest, was, und empfehle das auch meinen Kunden und Kundinnen, was sie an Fortbildung gewillt sind zu bezahlen. Und wie das läuft, wer das Geld gibt, wer die Zeit gibt, ob man beides gibt, ob es ein Geben und ein Nehmen ist. Ich halte sowas alles fest, weil hinterher sind Menschen enttäuscht, weil sie von anderen Dingen ausgegangen sind. Und sowas würde ich alles immer aufschreiben.
Wie machbar hältst du das generell auch für kleinere Praxen, diesen Wunsch, oder es ist ja eine Empfehlung von allen, die sich damit auskennen, dass jemand vom ersten Tag an einen festen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin hat, also in unseren größeren Praxisstrukturen, da haben die Azubis, Azubi-Beauftragte, Mentoren, Mentorinnen, die sich um die kümmern. Jetzt stelle ich mir vor, so, da kommt eine neue Mitarbeiterin in eine Einbehandlerpraxis mit noch 3 anderen Mitarbeitern, die Bude brummt, es ist viel zu tun. Ist es trotzdem wichtig, jemandem zu sagen, pass mal auf, hier, das ist genau die, an die du dich wenden kannst, weil ich als Chefin bin natürlich für dich da, aber ich habe andere Sachen zu tun. Ist das realistisch, das in jeder Praxis umzusetzen? Ich finde, das ist ein super Thema, wenn man das hinbekommt, dass man so ein Buddy an seiner Seite hat und einfach weiß, die oder der ist mein Ansprechpartner, wann immer irgendwas nicht gut läuft oder einfach, wenn ich Fragen habe.
Ich halte das schon für realistisch. Es ist halt so, dass in kleineren Praxen ist ja auch der Weg der Informationen nicht so lang wie in größeren Konstrukten. Das ist häufig ein bisschen fixer, deswegen geht es schon. In kleineren Praxen ist es aber so, dass ein größerer Teil dieser Onboarding-Geschichte auch auf den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin fällt. Natürlich gibt es eine rechte Hand, eine Hauptassistenz und die ist in der Regel hauptsächlich dafür verantwortlich, diese ganzen assistenzspezifischen Themen mit onzuboarden. Meistens ist diejenige, die vorne an der Rezeption sitzt, für den ganzen anderen Rest verantwortlich, wie Berufskleidung und Anmelden beim Steuerbüro und solche Dinge. Das ist so ein Mischmasch dann. Aber natürlich sind Arbeitgeber in kleineren Praxen mehr beschäftigt, auch mit diesem Onboarding-Prozess von neuen Mitarbeitenden als in größeren Konstrukten, wo du wie Abteilungsleitung ja hast.
Hat sich aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, aus dem, was du täglich aus Praxen hörst, hat sich das Thema verändert in den Praxen? Hatte das mal einen anderen Stellenwert, weil man vielleicht mehr Zeit hatte? Oder war das nie großartig relevant früher, weil da genug Personal da war? Spürst du da eine Veränderung bei dem Thema? Gerade wenn es um so Fragen geht, strukturiertes Preboarding, dokumentiertes Onboarding, solche Sachen. Du bist ja viel unterwegs. Du hast am Anfang natürlich geschildert, wie sieht es aus, wenn es nicht funktioniert, aber triffst du immer häufiger vielleicht auch auf Praxen, wo du sagst, ja, okay, das scheint angekommen zu sein?
Also es hat sich sehr, sehr viel verändert am Markt und auch die Menschen haben sich sehr verändert, was Arbeit an sich angeht. Also als ich gestartet bin, Anfang der 90er mit diesen ganzen Dingen, da gab es einfach genug Menschen, die gearbeitet haben für deutlich weniger Geld. Zeit hatten wir noch nie in den Praxen, getaktet war das schon immer. Spätestens seit der Gesundheitsreform aus 2004 haben sich die Dinge dann ja auch wirklich drastisch verändert. Aber mittlerweile ist es so, dass wir ja die neuen Kolleginnen, die kommen, auch vor allem, wenn sie jünger sind, die schulen wir ja zunächst gar nicht so sehr in Fachwissen. Also die lernen natürlich von Anfang an die entsprechenden Handreichungen, wie muss ich den Sauger halten, wie muss ich was anreichen, wie heißt was, logisch. Aber wenn es jüngere Kolleginnen sind, die wir vielleicht als Auszubildende haben oder die frisch von der Ausbildung kommen, haben wir ja häufig noch ganz andere Bereiche heutzutage, die wir mitschulen. Also bei Auszubildenden kommt es dazu, dass wir zum Thema Pünktlichkeit was sagen müssen. Wir haben häufig auch, lach nicht, ist wirklich so, wir haben sehr, sehr häufig das Thema Fachsprache. Wir haben das Thema Kommunikation, über das wir sprechen müssen. Wie rede ich überhaupt? Ich kann nicht zu meiner Patientin, zu meiner, weiß ich nicht, 80-jährigen Patientin in der Jugendsprache sprechen. Das funktioniert einfach nicht, ne? Also wir haben andere Dinge, andere Themen auf dem Tisch als früher. Wir haben immer mehr junge Menschen, die sehr kompetent sind, was das Bedienen von Devices und von Computern und so angeht. Also da stelle ich fest, dass da funktioniert das Einarbeiten schneller. Logisch, ne? Also die Dinge werden intuitiver bedient, ob das jetzt digitales Röntgen ist oder sonstige Geräte, die du noch hast und auch die kompliziertesten Programme, KIs, Unterstützungsdinge, das läuft alles ziemlich gut. Also dieses Bild mit der ZFA, die mit dem iPad auf dem Arm durch die Praxis läuft und Sachen macht, das ist ja an der Tagesordnung. Aber andere Dinge müssen jetzt geschult werden. Werte, Normen, Verhalten, Struktur, Organisation. Die allermeisten, die jetzt so sehr jung in die Praxen kommen, so Anfang bis Mitte 20, haben völlig die Fähigkeit verloren zu priorisieren. Also in kurzer Zeit eine Entscheidung zu treffen, was ist wichtig und was mache ich jetzt zuerst? Und das Ganze noch in so einen größeren Kontext zu geben. Also so nach dem Motto, wenn ich das jetzt nicht mache, passiert da das und dann löse ich eine Kettenreaktion aus und dann geht gar nichts mehr. Das haben wir im Moment nicht so. Ich kann das mit nichts belegen. Das ist einfach nur so eine Stimmung, die ich wahrnehme in den Praxen, dass das kommt und dass du auf diese Dinge unheimlich gucken musst. Ne? Und
gut,
ein zweites
was wir
Thema.
Ja, gerne. Ja, mach. Also
zweites
erzähl.
Thema, was da noch dazu kommt, ist, dass immer mehr Kolleginnen, auch wenn sie jünger sind, in der Assistenz lernen, dass die Dokumentation bereits KI gesteuert ist. Das heißt, die kommen an einen Arbeitsplatz, direkt frisch von der Ausbildung und dort sitzt jemand und diktiert. Das ist total super. Ne? Also ich finde das mega, diese sprachgesteuerte KI. Aber als Behandler hast du jetzt die Aufgabe, trotzdem zu erklären, was du machst, deiner Auszubildenden oder deiner jungen Anfang 20-jährigen Mitarbeiterin, die jetzt bei dir angefangen hat, die jetzt lernen muss, am OP-Mikroskop zu assistieren. Und das fällt gerade so hinten runter. Ich merke das sehr stark aus meiner Blickrichtung der Externen, weil ich immer weniger Ansprechpartnerinnen habe, die wissen, was passiert ist während der Doku. Weil auch in der KI-Doku stehen manchmal Dinge drin, die unterschiedlich auslegbar sind, weil sie nicht klar formuliert wurden von demjenigen, der sie diktiert hat. Und da muss ich rückfragen. Sind Sie sich sicher, dass Sie 2,6 gemeint haben? Weil da ist kein Zahn, war es vielleicht 1,6, haben Sie es falsch gesagt? Und dann rufe ich die Elvira an in der Praxis und sage, sag mal Elvira, wer hat assistiert? Und Elvira sagt, ja, das war die Sandra. Und die Sandra sagt, weiß ich nicht, hat einer diktiert. Weißt du, was ich meine? Also es sind, die Dinge haben sich verändert. Ich schule nicht mehr so sehr wie ja halt in Saugern nicht 45 Grad, sondern wir schulen mehr in Richtung Struktur, Kommunikation, komplexe Prozesse begleiten. Und das werden auch die Themen in der Zukunft sein, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
Umso wichtiger, Ela, und das wollte ich dann eben noch kurz einwerfen, ist es ja dann, die Dinge, die unveränderbar sind, Prozesse, Dinge, die immer ablaufen, die zu dokumentieren, die kann man ja jedem mitgeben, die dann unabhängig sind von all diesen super wichtigen Themen, die du gerade genannt hast. Also ist und bleibt doch eigentlich eine klare Dokumentation eines Pre-Boarding- und Onboarding-Prozesses, so simpel das klingt und so schwierig das für viele umzusetzen ist, aber das ist doch nach wie vor die Basis für alles, denn wenn ich das habe, kann ich mich darauf zurückziehen. Wenn ich das habe, kann ich auch eine Mitarbeiterin, die plötzlich kommt, weil sie hat sich beworben, eine ist ausgefallen, die muss ich vielleicht nicht ewig anleiten und einführen, sondern hier, nimm das mit, nimm das schon mal mit nach Hause, dann weiß ich schon mal, was morgen ist. Also Dokumentation, Prozesse, QM, eins deiner Lieblingsthemen ist und bleibt auch hier die Grundlage. Nehmen wir das mal so mit.
Ja.
Ne? Dokumentiert es. Ja, ich sag mal, über das Thema kann man ja auch wirklich in jeder einzelnen Facette stundenlang reden. Das wollen wir ja gar nicht, schon gar nicht in Zeiten einer Fußball-WM, wo wir auch noch gerne mal über andere Themen reden. Wenn ihr natürlich Fragen habt, wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt uns auf Instagram, auf LinkedIn. Ihr dürft uns auch gerne mal vielleicht eine kleine Story schicken. Wie war denn euer erster Arbeitstag? Nicht in der Praxis, in der ihr jetzt seid, da ist es natürlich wunderbar, sondern in einer der Praxen, in der ihr vorher gearbeitet habt. Ne? Also da würden wir dann gerne auch mal drauf eingehen, wenn ihr uns sowas mal schickt. Könnt ihr auch anonym machen, also wenn ihr sagt, aber bitte meinen Namen nicht nennen. Vielleicht gibt es ja auch lustige Geschichten, wer weiß. Auf jeden Fall, liebe Ela, sage ich erstmal bis hierhin und für heute lieben Dank für die Diskussion und deine Einblicke in deine Gedanken zu diesem super wichtigen Thema. Und jetzt nochmal der Hinweis für euch. Ne? Also, wenn ihr diese Folge das erste Mal hört an dem Sonntag, an dem sie erscheint, an diesem 12. Juli, und ihr hört dann auch die nächste Folge, nämlich genau am 19. Juli, eine Woche später. Das ist der Tag des WM-Finals. Und diese Episode werden wir kurz vorher aufnehmen. Das heißt, wir werden da, Ela, Tabula Rasa machen mit unseren Tipps.
So sieht's aus.
Wir werden dazu stehen müssen, ob wir die kompletten Vollpfosten sind, was das Thema Fußball angeht. Ob unsere Wünsche erhört wurden vom Fußballgott, von der Fußballgöttin, wer immer da Schicksal spielt. Oder ob wir vielleicht sagen, hey, wir haben echt Plan. Frankreich hat definitiv im Finale nicht gegen Spanien gespielt.
Ja, erwähnen wir das nicht mehr.
Das wissen wir seit heute. Aber Mbappé hält den Kelch da in den amerikanischen Himmel. Und wir können sagen, wir haben Frankreich getippt. Wie sehr wahrscheinlich 85% aller Menschen, die sich da über Gedanken gemacht haben. Ihr dürft uns natürlich auch schicken, euren Tipp. Ja, ihr könnt auch sagen, ey, pass mal auf, ich habe hier eine ganz andere Idee. Die Schweiz wird Weltmeister und ich schreibe euch auch jetzt mal, warum. Dann werden wir das vorlesen und dann werden wir euch in den Himmel heben.
Raclette für alle.
Raclette für alle. Meine Liebe, Raclette für alle. Ich bin in Bonn am schönen und sehr sonnenbestrahlten Rhein an diesem Abend, an diesem Donnerstagabend, wenn wir aufzeichnen. Und ich werde jetzt die Sonne im Rheinland genießen, mir ein Feierabendbier bestellen und mich dann auf das nächste Fußballspiel heute Abend freuen, nach dieser unfassbar langen, ein Tage dauernden WM-Pause. Ela, ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderbaren Abend. Und euch natürlich, wann immer ihr uns gehört habt, einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder
so
wie auch
aus.
Immer. Ja, mach's gut, meine
Hab's
Liebe, bis
schön,
zum nächsten Mal.
Jo.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.